Jesus, wir ehren dich über diesen Gottesdienst. Wir sind hier für dich, um deinen Namen Ehre zu geben. Und wir sind hier für dein Wort, möchten dich bitten, dass du dein Wort in uns lebendig machst, dass wir dein heiliges Wort nehmen, dass es uns Nahrung gibt für unser Leben. Gott, dass wir verstehen, dass du da bist, dass du uns siehst, wie wir es gehört haben, dass deine Gedanken über uns wirklich Gedanken des Friedens sind, der Hoffnung, der Zukunft. Ich danke dir dafür, für diese Realität, in der wir leben. Du bist gut, Herr. Amen. Amen. Wie geht es dir? Wie geht es dir? Ich weiß nicht, die Frage kennt man. Vielleicht hast du auch deine Antworten immer schon parat, Standard gut. Ich war, als ich in Australien war, 2013, für ein Jahr, da habe ich, das war auch so ein internationales College, deswegen waren auch andere Länder dabei, aber ich habe gemerkt, dass die Frage, wie geht es dir, how are you, in jedem Satz vorkam, okay? Also in jedem Gespräch am Anfang, how are you, so, wie geht es dir? In jeder Mail auch, ja, am Anfang immer, hallo Stefan, how are you? Und für mich war es erstmal so, Mann, das nervt ein bisschen, weißt du, immer drauf zu reagieren. Und teilweise ist es ja auch so in der Regel, also ich weiß, Kulturen sind geprägt und manchmal ist es aber auch so gewesen, dass der andere gar nicht interessiert war, dass du antwortest, es war einfach eine Floskel. So, hallo, wie geht es dir? Ach, übrigens so. Da war gar kein Raum, drauf zu reagieren. Und die Frage eigentlich, die wir uns vielleicht weniger stellen, ist, wie geht es deiner Seele? Weil wenn wir diese Frage stellen, dann ist es gar nicht so leicht, darauf zu reagieren, darauf zu antworten, auf Anhieb, weil das sofort irgendwas mit uns macht. So, Seele, erstmal, was ist die Seele? Weiß ich gar nicht gerade. Ich muss mal reinschauen, ich muss mir Zeit nehmen. Und ich glaube, dass die Frage danach, wie geht es deiner Seele, das ist eine gute Frage ist, die wir uns immer wieder stellen dürfen und auch sollten. Und ich habe mal so ein bisschen diese These aufgestellt und ich glaube, dass das Leben bewegt sich richtig schnell, okay? Das Leben ist schnelllebig. Wir erleben viel Veränderung, wir erleben viele neue Sachen, Dinge, die passieren. Aber die Pflege der Seele, die braucht Zeit. Und wir sind herausgefordert, glaube ich, in dieser Spannung zu leben von Schnelllebigkeit, Veränderung und das Innenleben, unsere Seele. Da habe ich das mal aufgeschrieben auf eine Folie, glaube ich. Das Leben bewegt sich schnell. Ja, die Pflege der Seele braucht Zeit. Wie gehen wir damit um? Könnt ihr es ein bisschen nachempfinden, die Spannung? Kommt unsere Seele hinterher? Und das ist gar keine Anklage an dich, weil ich bin auch im Boot, aber kommt unsere Seele hinterher mit unserem Leben? Und es ist einfach eine Einladung heute Morgen, einmal so einen Realitätscheck zu machen. Wo steht meine Seele? Vor einigen Monaten hatte ich eine Entzündung an meinem Auge gehabt, was nicht so was Wildes, aber dann war ich beim Augenarzt und dann bei der Patientenaufnahme macht die Mitarbeiterin der Ärztin so einen Sehtest, so einen leichten Sehtest. Ich habe schon gemerkt, so die ein bisschen komisch guckt sie, also das ist ja okay. Also ich habe keine Brille, ich trage keine Brille. Und dann dachte ich so, oh, das kann ich ja auch mal anders enden heute. Und dann war ich bei der Ärztin und sie hat das untersucht, hat dann auch was verschrieben, alles okay. Und dann fragt sie mich, Herr Minnig, wo ist denn Ihre Brille? Welche Brille? So, ich brauche keine Brille. Ich sehe nicht das Problem. Und dann dachte sie, ja, Sie brauchen eine Brille. Und ich denke so, wirklich? Und Nico hat mich immer davor gewarnt, Stefan, es kommt die Zeit, dann wirst du eine Brille tragen. Und weißt du, das Leben geht so schnell. Meine Augen kommen nicht hinterher. Und ich merke so, also ich brauche keine Brille so. Ja? Und irgendwie war es für mich so ein Beispiel, hey, ich habe nicht darauf geachtet, wie meine Augen werden, okay? Ich habe nicht darauf geachtet, was passiert in meinen Augen. Und wenn ich dann irgendwann mit einer Brille hier stehe, dann wundert euch nicht, okay? Die Schöpfung seufzt immer noch und schreit nach Erlösung. Wenn ich mir Gedanken darüber mache, wie mein Leben verläuft, kann ich schnell an meine äußere Welt denken. Die Welt des äußeren Scheins, des guten Rufs. Ja, hier dreht sich viel darum, wie viel ich habe und was die anderen von mir halten. So die äußere Welt von mir ist so sichtbar, die ist öffentlich. Da kann man den Spielstand schnell überblicken. Wie geht es dir? Mir geht's gut. Auf der Arbeit läuft es gut. Zu Hause ist alles in Ordnung. So, das kann man schnell irgendwie messen oder auch irgendwie benennen. Aber ich glaube, dass es entscheidender ist, die innere Welt zu entdecken. Und ich weiß, das Thema ist groß. Ich werde nicht alles sagen können, aber es ist wie so eine verborgene Welt, sagt Gordon MacDonald. Die ist unsichtbar, die ist so unbekannt oft für uns. Und man bekommt für das, was da passiert, eigentlich keinen Applaus, weil der Zugang nicht da ist für andere. Man hat quasi so einen verborgenen Ort im Inneren, wo keiner draufschauen kann und wo es auch irgendwie nicht, ja, irgendwie schwierig ist, das zu messen. So, die innere Welt, die kann sogar chaotisch sein, sogar total in Unordnung und niemand würde je davon erfahren. Im dritten Johannesbrief, hat nur ein Kapitel, im Vers 2, da steht oder schreibt Johannes an so ein Gemeindemitglied namens Gaius. Er sagt, mein lieber Gaius, ich wünsche dir in allen Dingen Wohlergehen und Gesundheit, so wie es deiner Seele wohlgeht. Also zunächst einfach ein persönlicher Wunsch an Gaius. Das Wort Wohlergehen, ja, bedeutet einen guten Weg haben, gut vorankommen. Und das ist meine erste Betonung, wenn wir über die Seele sprechen, über die Pflege der Seele, über das Innenleben, dass es immer eine Reise ist, ein Weg, den man mit Gott geht. So wie es deiner Seele wohlergeht. Und Jesus spricht auch über die Seele in Markus 8, 36 bis 37. Was nützt es einem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt, dabei aber seine Seele verliert? Gibt es etwas Wertvolleres als die Seele? Und das klingt schon ein wenig drastischer, ein bisschen gefährlich auch. Und bei diesem Vers könnte man schnell denken, dass es Jesus darum geht, dass er sagt, hey Leute, es lohnt sich nicht, die Welt mit ihren Verführungen zu lieben, wenn man schließlich in der Hölle landet. So, das ist vielleicht unser erster Gedanke. Hier geht es um die Endstation unseres Lebens. Aber ich glaube, es geht hier nicht nur um die Frage, wo wir die Ewigkeit verbringen werden, mit Gott oder ohne Gott. Jesus spricht hier, glaube ich, auch eine Diagnose aus. Und nicht nur über das Ende des Lebens, auch wenn das die Konsequenz ist, absolut. Es geht darum, wie weit der Mensch von Gott entfernt ist. Und das bringt Jesus hier auf den Punkt, denn eine zerstörte Seele ist von Gott abgeschnitten und nicht im Einklang mit dem, was Gott sich dabei gedacht hat. Eine Seele, die getrennt ist von Gott, würde niemals Zufriedenheit, Sinn, Frieden finden, wenn sie die ganze Welt gewinnen würde. Wenn ich alles gewinnen würde, was mir diese Welt zu bieten hat, würde es mir nicht helfen, wenn meine innere Welt in sich zusammenfällt. Und wir wollen uns mal diesen Begriff der Seele mal annähern. 1. Mose 2,7, dort lesen wir, da bildete Gott der Herr den Menschen Staub von der Erde und blies den Odem oder den Atem des Lebens in seine Nase. Und so wurde der Mensch eine lebendige Seele. Du bist eine Seele, die von Gott geschaffen, für Gott geschaffen und so geschaffen wurde, dass du ihn brauchst. Und das Wort Seele gehört zu den wichtigsten biblischen Begriffen überhaupt. Also was würdest du sagen, wenn dich jemand bitten würde, genau zu erklären, was Seele eigentlich bedeutet? Was ist die Seele? Was ist die Seele? Der Begriff ist irgendwie geheimnisvoll und tiefgründig. Und Dallas Willard, ein christlicher Autor, der hat das folgendermaßen beschrieben: Meine Seele ist der tiefste Teil meines Selbst und umfasst gleichzeitig meine gesamte Person. Meine Seele ist der tiefste Teil meines Selbst und umfasst gleichzeitig meine gesamte Person. Und in der Vergangenheit wurde die Seele unterschiedlich ausgelegt. Von Platon war sie unsterblich und wurde wiedergeboren. In der Gnosis wurde so verstanden, dass die Seele gefangen ist im Körper. Aber die Bibel versteht den Menschen immer als eine Einheit von Seele und Körper. Und die Bedeutung ähnelt sich im Alten Neuen Testament. Ja, oft wird Seele als Synonym benutzt für Leben oder für Person und für das innere Wesen des Menschen. Das ist vor allem das hebräische Denken, ja, die Seele, das innere Leben so. Und die Seele ist nicht vom Körper getrennt, sondern das Zentrum der ganzen Person. Und oft steht sie auch dann stellvertretend für den ganzen Menschen. Und im Griechischen haben wir das Wort Psyche für Seele. Und umgangssprachlich, so wie ich das auch heute öfter machen werde, nennen wir die Seele auch das Innere des Menschen, das Innenleben. Und immer auch mit dem Verständnis, dass es immer ein Lebensgeschenk Gottes an uns ist, dass wir eine Seele sind. Er hat mit seinem Atem die Seele zum Leben erweckt. Wir wurden zu einer lebendigen Seele, als er mit seinem Atem kam, mit seinem Odem. Es ist immer eine Lebensgabe, immer ein Lebensgeschenk Gottes an uns, dass wir da sind. Und für uns Christen wird die Seele auch als ein zentrales Element der menschlichen Identität und der Beziehung zu Gott verstanden. Die Psalmen machen das deutlich. Zum Beispiel Psalm 42, Vers 3. Meine Seele dürstet nach Gott, nach dem lebendigen Gott. Wann werde ich kommen und vor Gottes Angesicht erscheinen? Oder wie wir es heute auch von Jan gehört haben, Psalm 23, Vers 3. Er erquickt meine Seele. Und es sind Ausdrücke, die zeigen, dass die Seele das ganze Wesen des Menschen mit Gefühlen, Sehnsüchten und einer Beziehung zu Gott umfasst. Die Seele ist also kein leerer Behälter, sondern das Zentrum verschiedener Regungen. Ich habe mal zum Beispiel ein paar Begriffe genannt, um das noch ein bisschen zu füllen mit Gedanken, die wir verstehen können. Verlangen und Begierde. Ja, die Seele ist begehrlich und verspürt Heißhunger, nicht nur auf Nahrung, sondern auch auf Besitz. Beziehung zu Gott, zu Menschen. Emotionen und Gefühle. Die Seele ist die Quelle von Emotionen. Ja, jemand ist erbittert in der Seele, jemand ist traurig. Oder auch Wille und Entscheidung. Die Seele ist der Sitz verschiedener Bewusstseinszustände. Ja, so, ich habe einen Willen, meine Gedanken, moralischer, geistlicher Zustand. So, die Seele, das ist irgendwie so ein komplexes Thema. Und man kann sagen, es ist die ganze Person, die innere Person als Ganzes. Gibt es etwas Wertvolleres als die Seele? Für Jesus ist die Seele wertvoller als alles auf der ganzen Welt. Gibt es etwas Wertvolleres als die Seele? Und ich möchte gerne nochmal weitermachen mit Dallas Willard. Er hat nochmal gesagt, das Wichtigste im Leben ist nicht, was du tust, sondern wer du wirst. Denn genau das wirst du in Gottes Ewigkeit mitnehmen. Nicht das, was du erreichst oder leistest, spielt eine Rolle, sondern welcher Mensch du wirst. Welcher Mensch wirst du? Das nimmst du mit. Und das Problem ist ja jedoch, dass uns ja die Welt, um mal in dem Bild von Jesus zu bleiben, die Welt zu gewinnen, die Welt lehrt uns das ja nicht. Die Welt lehrt uns nicht, dass wir auf das achten, was wirklich zählt. Um es mal ganz plakativ auszudrücken. Ja? Jesus erzählt in Markus 4, 1 bis 20 ein Gleichnis. Und das Gleichnis ist so wichtig, dass es festgehalten wurde für uns und dass Jesus dieses Gleichnis sogar selbst erklärt. Das kommt nicht so oft vor. Er legt es selbst aus für die Jünger. Und in diesem Gleichnis geht es um eine Saat, um einen Sämann, einen Bauer und den Boden. Um das Gleichnis gut zu verstehen, müssen wir festhalten, was die Konstanten, was die Variablen sind in dieser Geschichte. Die Saat ist eine Konstante in dieser Geschichte. Da gehen wir gleich nochmal drauf ein. In dieser Geschichte geht es nicht um gute, um schlechte Saat. Die Saat, die ausgesät wird, wird auf jeden Fall Wurzeln schlagen, wenn es eine Chance hat. Und die Saat steht für das Wort. Oder übertragen oder auch hineingesprochen, symbolisch für Gottes Sehnsucht und sein aktives Bemühen, Seelen zu retten. Sein Wort. Der Bauer, der Sämann, ist ebenfalls eine Konstante in dieser Geschichte. Da geht es nicht darum, ob ein guter oder ein schlechter Bauer da ist. Der Bauer, der verteilt die Saat großzügig überall. Nur beim Boden, da wird es interessant. Es gibt unterschiedliche Arten davon. Und für den Boden könnten wir auch die Seele einsetzen. Ja, wenn meine Seele sich für die Saat verschließt, bedeutet es den Tod. Wenn die Seele jedoch bereit ist, Saat zu empfangen, bedeutet es das Leben. Und ich möchte einmal hineinzoomen und mal uns ein bisschen vor Augen führen, wie unsere Seele sein kann. Das ist einmal das Erste, die verhärtete Seele. Markus 4, einmal das Gleichnis und mit der Auslegung von Jesus direkt. Beim Ausstreuen der Saat fiel einiges auf den Weg. Da kamen die Vögel und pickten es auf. Bei einigen Menschen ist das wie mit der Saat, die auf den Weg fällt. Das ist jetzt die Auslegung von Jesus. Das Wort wird gesät, doch sobald sie es gehört haben, kommt der Satan und nimmt das Wort wieder weg, das in sie hineingesät worden ist. Manche Samen fallen auf einen Weg, sagt Jesus. So im Nahen Osten herrscht ein trockenes Klima. Die Bauern gehen auf den Weg, die Schafe laufen darauf, zur Wasserstelle, zur Wiese. Der Weg ist hart, ausgetrocknet. Der Samen hat keine Chance aufzublühen. Und genauso kann es einer Seele ergehen, eine Seele, die vielleicht verletzt, enttäuscht wurde, eine Seele, die dann Schutzpanzer um sich baut und wo die Seele zynisch wird, wo sie verbittert wird, wo sie misstrauisch wird. Und das sehen wir an verschiedenen Stellen, auch in der Bibel, an verschiedenen Beispielen, zum Beispiel bei den Brüdern Kain und Abel. Ja? Gott hat Abels Opfer angenommen, von Kain, von seinem Bruder nicht. Kain, so lesen wir, war voller Zorn und ergrimmte ihm. Oder bei Josef und seinen Brüdern. Josef bekam total die innere Härte seiner Brüder zu spüren, weil sie sahen, dass der Vater Josef mehr liebte. Und dafür hassten sie ihn. Und als er von seinen Träumen erzählte, hassten ihn noch umso mehr. Und der Verstand der Brüder war voller Zorn, voller Neid. Und sie haben alles gemacht, damit dieser Josef weg ist. Sie wurden hart. Ihre Seele wurde hart. Und die Welt lenkt mich davon ab, mich um meine Seele zu kümmern. Manchmal sogar sagt sie mir, hey, du bist immer das Opfer. Und wenn wir dieses Gefühl haben, dass wir immer in einer Opferrolle sind, kommen wir nie raus aus unserem Schutzpanzer vielleicht. Du bist immer der Benachteiligte, du bist immer die letzte Person, du bist immer die Person, die verliert. So. Und wenn wir das zulassen, dann bauen wir uns Schutzpanzer auf und wir glauben so dem Ganzen und wir haben keinen weichen Boden mehr, keine Chance, dass die Saat aufgeht. Und diese Verhärtung verbirgt sich oft auch Angst. Angst, zurückgewiesen zu werden. Angst, verletzt zu werden. Angst, dass unser Stolz gebrochen wird. Das Thema von letzter Woche. Aber eine Seele kann geheilt werden, okay? Wenn der Boden aufweicht. Wenn der Samenkorn durch diesen harten Boden durchbricht und Raum zum Atmen findet. Der zweite Boden oder die zweite Seele, so die oberflächliche Seele. Markus 5 bis 6. Einiges fiel auf felsigen Boden, der nur von einer dünnen Erdschicht bedeckt war. Weil die Saat dort so wenig Erde hatte, ging sie rasch auf. Als dann aber die Sonne höher stieg, wurden die Jungpflanzen versenkt und weil sie keine kräftigen Wurzeln hatten, verdorrten sie. Jetzt kommt die Auslegung von Jesus. Bei anderen ist es wie mit der Saat, die auf felsigen Boden fällt. Wenn sie das Wort hören, nehmen sie es sofort mit Freuden auf, aber sie sind unbeständige Menschen, Pflanzen ohne Wurzeln. Sobald sie wegen des Wortes in Bedrängnis geraten oder sogar verfolgt werden, wenden sie sich wieder davon ab. Also ein Teil der Saat von dem großzügigen Bauer fällt auf felsigen Boden mit einer dünnen Erdschicht. Die Saat bleibt zunächst am Leben, bis die Sonne am Himmel stand, doch dann stirbt das Samenkorn ab, die Seele ist zu flach. Der Boden kann es nicht aufnehmen, kann die Wurzeln nicht schlagen. Der Same kann keine Wurzeln schlagen. Und die Welt arbeitet gegen unsere Seele und versucht dafür zu sorgen, dass unser Leben möglichst oberflächlich und ohne Tiefgang bleibt. Oberflächlichkeit ist der Fluch unserer Zeit, hat auch mein Autor gesagt, Richard Foster. Oberflächlichkeit ist der Fluch unserer Zeit. Und im tiefsten Inneren sehen wir uns nach Tiefgang. Der Mensch, da ist eine Sehnsucht in uns. Und so ist auch dieser Aufschrei von dem Psalmisten zu verstehen. Psalm 42, wie der Hirsch nach frischem Wasser lechzt, so lechzt meine Seele nach dir, oh Gott. Warum bist du so bedrückt, meine Seele? Warum stöhnst du so verzweifelt? Gewaltige Wassermassen brausen und tosen, so als riefe eine Flut die andere herbei. Du hast sie geschickt, deine Wellen und Wogen rollen über mich hinweg. Und wir lesen in der Bibel immer wieder, dass die Seele so tief ist, dass sie oft in der dritten Person angesprochen wird. Die Seele, meine Seele, deine Seele. Und ich behaupte mal, einen großen Teil unseres Lebens verbringen wir auch im Oberflächlichen. Und dann kann vielleicht eine Krise kommen, da kann vielleicht auch eine Geburt kommen oder ein Todesfall, etwas, was an uns passiert, und wir spüren so, wir haben so einen Geschmack dafür, was auf einmal passieren kann mit unserer Seele, wie tief auf einmal sich da etwas öffnet. Wow, das habe ich noch gar nicht gefühlt. Das habe ich noch gar nicht wahrgenommen. Und wir empfinden so ein bisschen von der Tiefe, die in uns schlummert, wenn solche Dinge passieren, so große Ereignisse in unserem Leben. Die Tiefe wird irgendwie auf einmal bewusster oder wir schmecken sie. Und wenn meine Interessen und meine Gedanken nicht über mich selbst hinausreichen, dann wird die Seele flach und oberflächlich bleiben. Wenn ich immer nur bei mir bin, was ich gerade will, was meine äußere Welt irgendwie schön macht und irgendwie gut macht, dann wird es immer dabei bleiben, dass wir nicht diese Tiefe erleben. Eine Seele mit Tiefgang kann nicht nur sich selbst, sondern auch andere Menschen verstehen und sich in sie hineinversetzen. Eine tiefe Seele nimmt Anteil, stellt Fragen und ist in vollem Einsatz dabei. Eine tiefe Seele ist sich der Ewigkeit bewusst. Sie nimmt wahr, beobachtet, denkt nach. Eine Seele gewinnt vor allem durch ihre Verbindung zu Gott an Tiefe, absolut. Gottes Existenz von Ewigkeit zu Ewigkeit, seine Allwissenheit, seine Liebe sind unermesslich. Das heißt, in der Beziehung zu Gott öffnet sich natürlich eine Tiefe für dich, für deine Seele, dass du denkst, habe ich noch nie erlebt. Da bin ich noch nie gewesen. Was passiert mit mir? Gott, was tust du mit meinem Leben? Und Gott öffnet dann Tiefe, dann ist sie sagt, hey, da können wir durchbrechen. Da schlummert was. Da sind Dinge, die du verarbeiten darfst. Das sind Dinge, die du nicht anschaust. Aber ich bin bei dir. Ich öffne diese Tiefen und bin mit dir. Und Tiefe meint, dass das mehr geschieht, als wir an der Oberfläche wahrnehmen. Wenn wir jemanden zutiefst lieben, sich um ihn kümmern oder ihn wertschätzen, bedeutet das, dass wir Zeit und Kraft investieren und intensiv über ihn nachdenken. Wenn wir zutiefst leiden, bedeutet das, dass uns jemand tief in unserer Seele verletzt hat. Also Tiefe ist ein Begriff, der die gewaltige Größe des geistigen Lebens umreißt. Und ein Begriff, der in der Bibel verwendet wird, um die Ewigkeit ohne Gott zu beschreiben, ist Abgrund. Und ohne Gott befindet sich die Seele in der Ewigkeit in einem tiefen Abgrund. Um das mal vielleicht mal eine andere Nuance zu geben. Ja, wir besitzen eine Tiefe, die sich mit den Worten nicht beschreiben lässt. Und im Buch Hiob, dem größten Buch des Leids, so heißt es, darum will ich nicht schweigen, sondern aussprechen, was mich quält. Meine Seele ist voll Bitterkeit. Ich muss meine Klagen loswerden. Aus einem tiefsten Inneren. Und diese Vorstellung von Tiefe ist einer der Gründe, warum in der Bibel auch von der Seele Gottes die Rede ist. Es gibt einige Bibelstellen, die beschreiben, dass Gottes Seele gerade etwas hervorbringt. Zum Beispiel sagt er in 3. Mose 26, Vers 11, ich will meine Wohnung in eure Mitte setzen und meine Seele, so spricht Gott, meine Seele soll euch nicht verabscheuen. Das heißt, Gott steht mit seinem ganzen Sein in dieser Verheißung, meine Seele soll euch nicht verabscheuen, ich will meine Wohnung in eure Mitte setzen. Oder Matthäus 12, Vers 18, da spricht Gott so, siehe, mein Knecht, den ich erwählt habe, mein Geliebter, an dem meine Seele wohlgefallen hat. So, Gott spricht aus seinem tiefsten Inneren. Und wenn die Bibel von Gottes Seele redet, ist es ja für uns komisch zu begreifen, Gott eine Seele, dann ist es, glaube ich, eine Art, Gottes lebendiges Wesen in menschlicher Sprache auszudrücken. Dass wir es verstehen können, wie tief er auch empfindet und wie tief er für dich empfindet, ja, was er ausdrücken kann, dass wir uns das vorstellen können, wie tief es ist. Die Welt arbeitet gegen unsere Seele, indem sie uns blind macht für die Tiefe und die Schönheit, wie Gott sie gedacht hat. Stattdessen versucht sie uns dazu zu bringen, uns sofort mit allen Wünschen zu erfüllen. Und dann die überladene Seele, Markus 4, 7. Einiges fiel ins Dorngestrüpp und die Dornsträucher überwucherten und erstickten die Saat, sodass sie keine Frucht brachte. Wieder bei anderen ist es wie mit der Saat, die ins Dorngestrüpp fällt. Sie hören das Wort, doch dann gewinnen die Sorgen dieser Welt, die Verlockungen des Reichtums und andere Begierden Raum und ersticken das Wort und es bleibt ohne Frucht. Das heißt, Samenkörner fallen zwischen die Dornen, ersticken die zarten Pflänzchen. Und Jesus sagt hier selbst, die Sorgen des Alltags, der Wohlstand, der uns Wohlergehen verkaufen will, die Wünsche und Sehnsüchte ersticken die Seele. Und dieser Satz, ich glaube, den hat Timo auch schon vor 2 Wochen mal gesagt, aber der ist ja bekannt: Wenn der Teufel es nicht schafft, dich zum Sündigen zu bewegen, wird er dafür sorgen, dass du immer beschäftigt bist. Und deine Seele wird bei beidem verkümmern. Wenn wir beschäftigt sind, wenn unsere Sorgen uns auffressen, unser Streben nach Reichtum, nach den Sachen, die Jesus hier jetzt nennt, Verlockungen, Begierden. Unsere Welt lenkt die Seele ab. Und dieses Durcheinander, dieses zu viel, ist wahrscheinlich sogar die gefährlichste Bedrohung überhaupt für unsere Zeit, weil wir nicht merken, was passiert hier innen drin, weil wir so krass abgelenkt sind mit der äußeren Welt. Wir sind so vereinnahmt mit dem, was passiert. Wir sind so drauf getrimmt, dass wir so viele bewegte Bilder sehen, dass wir so viele Dinge Aufmerksamkeit schenken. Und diese Ablenkung, die macht uns blind und hält uns davon ab, zu fragen: Gott, was passiert mit meinem Inneren? Was passiert hier? Boah, ich habe, wie es Dallas Willard gesagt hat, es ist entscheidend, wer du wirst und nicht, was du tust. So, ja. Wer wirst du als Mensch? Haben wir überhaupt noch das Gespür dafür, wenn wir nichts tun würden, dass wir überhaupt noch wichtig sind? Empfinden wir da noch einen Zugang zu Gott, wenn wir mal nichts tun? Wenn wir mal nicht der Welt die Aufmerksamkeit geben, empfinden wir, dass Gott noch immer da ist? Oder verknüpfen wir es immer mit unserem Verlangen, etwas zu wollen, etwas zu haben, etwas zu erreichen? Ich glaube, das ist eine Frage für unsere Zeit, so, wo wir dieser Frage nachgehen dürfen. Und ich glaube, es ist entscheidend, dass wir die Hetze des Lebens erbarmungslos aus unserem Leben entfernen, weil die Hektik ist der größte Feind deines geistlichen Lebens. Es ist ein Zustand deiner Seele, wo du von deinen Aufgaben in Beschlag genommen wirst, wo du unfähig bist, da zu sein, präsent zu sein, geistlich ausgelaugt und auch nicht mehr verfügbar für Gott. Wenn meine Seele gesund ist, können äußere Umstände mein Leben niemals zerstören. Und wenn meine Seele nicht gesund ist, können mich äußere Umstände niemals retten. Wenn meine Seele gesund ist, können äußere Umstände mein Leben niemals zerstören. Und wenn meine Seele nicht gesund ist, können mich äußere Umstände niemals retten. Deswegen die Frage von Jesus: Gibt es etwas Wertvolleres als die Seele? Eine vernachlässigte Seele wird nicht von allein gesund, sondern gerät aus den Fugen. Man entfremdet sich, man vermeidet die eigenen Probleme, man schaut auf die Probleme der anderen, was da läuft, was läuft da schief, man ist damit beschäftigt. Man hat eine Fassade. Wenn wir unter Druck stehen, alles richtig zu machen, dann schlüpfen wir in eine Rolle und wollen irgendwie immer lächeln, immer gut aussehen, immer das Richtige sagen. Und dieser Perfektionismus in uns, alles richtig machen zu wollen, der zerstört uns und es ist wie eine Barriere für unseren Zugang zu Gott, weil wir uns nicht damit beschäftigen, was hier passiert. Und wir können sogar dahin kommen, dass wir uns um andere richtig doll kümmern, uns unser Leben dafür opfern, ja, in extremen Fällen, und unsere Seele nicht pflegen. Und das immer als gute Ausrede sagen: Ja, aber ich muss ja für die anderen da sein. Und Gott sagt: Hey, einen Moment, du musst mal gerade einen Sabbat halten für dich, dass du auftanken kannst. Und das kann alles passieren, wenn wir unsere Seele vernachlässigen. Und körperliche, emotionale Zusammenbrüche sind die Konsequenzen davon. Aber wie können wir denn unsere Seele pflegen, um mal einen guten Part reinzubringen in die Predigt, okay? Ehrliche Selbsterkenntnis vor Gott. Erforsche mich, Gott, und erkenne mein Herz, heißt es im Psalm. Das ist Einladen Gottes in unsere innere Welt. Gott, hier bin ich. Heute hier, an diesem Sonntag, am 2. August 2026, stehe ich hier mit meiner inneren Welt, mit meiner Seele. Und Gott, ich bitte dich, dass du mich erforscht. Bitte tu das in meinem Leben. Ehrliche Selbsterkenntnis vor Gott, dass wir innehalten und selbst vor Gott sehen und uns nicht um zu verdammen, sondern damit wir geheilt werden. Gott erforscht dein Herz, um nicht zu sagen: Ja, du wusstest doch. Er sagte: Ich will das berühren, ich will es nehmen, ich will es schön machen, ich will dich auf einen Weg des Wohlergehens bringen für deine Seele. innere Erneuerung durch Gottes Wort, ja, dass wir verwandelt werden durch die Erneuerung unserer Denkweise, indem wir das Wort Gottes leben, das wie ein Spiegel ist für unser Leben. Das Wort Gottes ist lebendig und wirksam, es erreicht die Tiefe unserer Seele, die wir selbst nicht erreichen können. Das heißt, Gottes Wort zu nehmen, sagen, Gott, das ist ein Spiegel, sprich du zu mir mit deinem Wort. Und ich will sagen, der Geist Gottes bewegt das Wort und er wird es in deinem Leben pflanzen. Du wirst merken, Gott, es spricht mich gerade an, was tust du gerade? Ja, es ist sein Geist, der dein Herz berührt. Aber gib ihm Raum dafür. Fang an, das ernst zu nehmen, was Gottes Wort sagt über dein Leben und was er vorhat, was so seine Richtung ist für dich. Mach bewusste oder selbstbewusste Grenzen und Rhythmen, ja, gib Spielraum, hab Raum zum Atmen, sei nicht gehetzt, schaff auf jeden Fall Freiraum, dass du Dinge abfedern kannst in deinem Leben, dass du bewusst Grenzen hast, ja, auch Zeit für Stille, für Gebet, für Ruhe, für echte Beziehung und natürlich authentische Gemeinschaft statt Isolation. Wir brauchen die Ermutigung voneinander. An so vielen Stellen der Bibel steht, ermutigt einander. Seid da füreinander, damit wir frisch bleiben, damit wir offen sind für eine Beziehung mit Christus, damit wir ermutigt werden, vor Gott zu stehen und ihn anzubeten, zu empfangen, aber auch transparent zu sein für andere Menschen in unserem Leben, dass wir nicht einen Schutzpanzer aufbauen wie bei der verhärteten Seele und sagen, an mich kommt keiner heran, ich bin verbittert, ich bin immer so und ich lasse niemanden heran. Und ich will sagen, da wartet eine Tiefe in deinem Leben, in deiner Seele, die Gott aufbrechen möchte und dir es zeigen möchte. Die Pflege der Seele geschieht nicht in Isolation. Sie braucht vertrauensvolle Menschen, denen wir uns offenbaren können. Und der deutsche evangelische Theologe Hans-Walter Wolf, der schrieb in einem seiner Bücher über die Seele als Überschrift für dieses Thema Seele, der bedürftigte Mensch. Und unsere Bedürftigkeit sollte uns immer auf Gott hinweisen. Und die Frage ist immer, woran klammern wir uns mit unserer Bedürftigkeit? Dass wir bedürftig sind, das ist klar. Okay, dass du Bedürfnisse hast, ist klar. Dass ich Bedürfnisse habe, ist klar. Aber woran klammern wir uns? Das ist die Frage. Wir sind bedürftige Menschen und diese Bedürftigkeit soll uns immer dazu bringen, zu sagen, Gott, ich bin bedürftig. Meine Seele lechzt nach dir, ja, wie der Hirsch nach Wasser lechzt. So. Es geht nie darum, dass wir vollkommen vor Gott treten, dass wir genug tun, dass wir das und das leisten müssen. Es geht nur darum, dass wir an Gott festhalten, denn unsere Seele wurde dafür geschaffen, mit ihm verbunden zu sein. Wenn es der Seele gut gehen soll, muss sie in der Gegenwart Gottes sein. Und sie findet erst dann Ruhe, wenn sie den Ort entdeckt, an dem sie zu Hause ist. Diese Heimat, wo die Seele nach Hause kommt, wo sie zur Ruhe kommt. Und diese Heimat finden wir, indem wir uns täglich die Frage stellen, ist Gott in diesem Augenblick, in dieser Situation gegenwärtig? Und wenn wir das Gefühl haben, dass es nicht ist, ja, können wir ihn aber auch einladen. Sagen, Gott, ich weiß nicht gerade, wo du bist, aber ich lade dich ein, komm. Ich brauche deine Gegenwart für meine Seele hier. Ich brauche dich. Ich bin hier. Gott, es tut mir leid, dass ich mein Leben wieder versucht habe, ohne dich zu leben, ohne deine Gegenwart. Aber hier komm und mach dir dieser Gegenwart Gottes, mach sie dir bewusst, dass sie da ist. Ich möchte so auf die Zielgeraden kommen und Hebräer 6, 19 reinnehmen, um nochmal deutlich zu machen, dass wir einen festen Anker haben. Und diese Hoffnung halten wir fest als einen sicheren und festen Anker der Seele, der auch hineinreicht ins Innere hinter den Vorhang, wohin Jesus als Vorläufer für uns eingegangen ist, der Hohepriester in Ewigkeit geworden ist. Diese Hoffnung halten wir fest als einen sicheren und festen Anker der Seele. Wir haben einen festen Anker für unsere Seele. Und die Hoffnung wird als Anker der Seele beschrieben. Und dieser Anker ist jedoch nicht, dass man die eigenen Umstände mit eigener Kraft irgendwie verändert, sondern sie reicht hinter dem Vorhang im Himmel, wo Christus bereits eingetreten ist. Unsere Hoffnung ist eine Person, sie ist Jesus Christus. Und er ist der Anker für deine Seele. Jesus Christus ist der Anker für deine chaotische, für deine verhärtete, für deine verbitterte, ja, für deine suchende Seele. Er ist der Anker. Er ist der Vorläufer, er ist vorgelaufen hinter den Vorhang, ins Allerheiligste. Ja? Es reicht bis da hinein. Er, hat es möglich gemacht, dass wir in die Gegenwart Gottes treten. Und Jesus Christus ist derselbe, gestern, heute und in Ewigkeit. Er ist der Anker, ein fester, sicherer Anker für deine Seele. Und Römer 5, Vers 5 heißt es, und in unserer Hoffnung werden wir nicht enttäuscht. Amen. Denn Gott hat uns den Heiligen Geist gegeben und hat unser Herz durch ihn mit der Gewissheit erfüllt, dass er uns liebt. Und in unserer Hoffnung werden wir nicht enttäuscht. Denn Gott hat uns seinen Geist gegeben, dass er in dir wohnt und du gewiss sein kannst, dass er dich liebt. Dass er dich nicht verdammt, dass er sagt, ich möchte deine Seele heilen. Wenn es deiner Seele gut gehen soll, musst du sie in der Gegenwart Gottes sein. Ich möchte mit uns einfach im Psalm 103 so einfach teilen, okay? Ein paar Verse. Dort heißt es: Lobe den Herrn, meine Seele. Und alles, was in mir ist, seinen heiligen Namen. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Der dir all deine Sünden vergibt und heilt all deine Gebrechen. Der dein Leben von Verderben erlöst, der dich krönt mit Gnade und Barmherzigkeit. Der dein Alter mit Gutem sättigt, dass du wieder jung wirst wie ein Adler. Lobe den Herrn, meine Seele. Und glaubst du, dass du irgendwo anders sein müsstest oder irgendwas tun müsstest, damit Gott dir seinen Frieden schenkt? Ich glaube nicht. Er ist hier, genau an diesem Ort, um dir zu sagen, komm nach Hause mit deiner Seele. Horatio Spafford lebte in Chicago und investierte den größten Teil seines Vermögens in Immobilien. Doch beim großen Brand von 1871 verlor er alles, auch sein eigenes Haus. Die Familie hatte jedoch keine Versicherung abgeschlossen und Spafford verlor auf diese Weise einen Großteil seines Vermögens. 1873 schickte er seine Frau und vier Töchter, der Sohn war schon 1870 an Scharlach gestorben, mit dem Schiff nach England, während er selbst zurückblieb, um sein Geschäft wieder in Schwung zu bringen. Einige Tage nach der Abreise erhielt er ein Telegramm von seiner Frau: Als Einzige überlebt, was soll ich tun? Der Dampfer war bei der Überquerung des Atlantiks von einem Segelschiff gerammt worden. Alle vier Töchter waren dabei ums Leben gekommen. Sogleich machte sich Spafford auf einem anderen Schiff auf den Weg nach England. Als man die Stelle passierte, wo seine Töchter ertrunken waren, schrieb er diese Verse. Und viele von uns kennen dieses Lied. Wenn Friede mit Gott meine Seele durchdringt, ob Stürme auch drohen von fern, mein Herz im Glauben will ja alle Zeit singen, mir ist wohl in dem Herrn, mir ist wohl in dem Herrn. Lass einmal diesen Vers singen. Wenn Friede mit Gott meine Seele durchdringt, ob Stürme auch drohen von fern, mein Herz im Glauben ja alle Zeit singt, mir ist wohl in dem Herrn, mir ist wohl in dem Herrn. mir ist wohl in dem Herrn. Jesus, egal welcher Sturm in uns oder auch um uns herum tobt, Gott, ich bete, dass du uns eine Tiefe führst, wo wir das singen können, dass meine Seele wohl ist in dir. Jesus, ich danke dafür, dass du gekommen bist, hast dich klein gemacht, hast dich schlagen lassen, hast dich bespucken lassen, bist ans Kreuz gegangen für meine Schuld, damit meine Seele nach Hause kommt. Damit meine Seele wohl wird. Jesus, es ist deinetwegen. Du bist der Grund und deswegen bist du auch der Anker. Jesus, danke dir für diesen Weg, den du gegangen bist. Wir wären nicht hier, wenn du nicht gekommen wärst. Wir wären suchen, wir würden überall suchen auf dieser Welt, aber nicht den Frieden finden, wenn du nicht wärst. Wir würden überall nach Sinn finden und suchen, aber würden es nicht finden. Jesus, du bist der Sinn des Lebens, dich zu sehen, dich zu verherrlichen, dich zu kennen. Gott, du siehst unsere Seelen, Herr. Du siehst, was in uns vorgeht. Gott, du siehst, Gott, wie vielleicht über Jahre, Gott, über Jahrzehnte sich Dinge irgendwie ergeben haben, wie sie entstanden sind, Gott, wo wir vielleicht hart geworden sind, Gott, wo wir vielleicht oberflächlich geworden sind. Gott, wo wir voll sind mit den Dingen, die uns beschäftigen im Alltag. Und unsere Seele kommt irgendwie nicht hinterher. Und wir schauen nicht drauf, Gott. Wir lassen es einfach so laufen. Aber Gott, du möchtest drauf schauen. Du möchtest sagen, hey, deine Seele ist wertvoll. Vergeude es nicht. Bring sie zu mir. Komm nach Hause. Jesus, mir ist wohl in dem Herrn. Komm, bring doch gerade jetzt Jesus deine Seele. Sag, Jesus, hier bin ich, hier ist mein inneres Leben. Vielleicht weißt du ganz genau, wo Gott heute durchbrechen darf, wo er was aufbrechen darf, wo der Boden gelockert wird, wo der Same fallen darf, wo eine Pflanze entsteht, die aufblüht. Oder sein Wort wirklich in dein Leben kommt und es entsteht Frucht. Bringe ihn die Sachen, die dich zurückhalten, wo du ganz genau weißt. Bringe ihn die dunklen Orte, wo du nicht draufschauen möchtest. Bringe ihn deine Verletzungen, bring ihn deine täglichen Sorgen, bring ihn deine Sehnsüchte, deine Bedürfnisse. Jesus, wir möchten nach Hause kommen. Unsere Seele braucht diesen Ort, braucht diesen Anker. Komm mit deinem Heiligen Geist, Gott, und diene uns hier. Jesus, schau auf ihn, ob du jung bist, ob du alt bist, ob du gesund bist, ob du mit Krankheit zu kämpfen hast, schau auf ihn.